Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer literarischen Reise nach Italien im neuen Roman von Hans-Ulrich Treichel. Er gehört zu den glücklichen deutschen Schriftstellern, die sowohl vom Publikum wie von der Kritik geliebt werden. Mit Romanen wie Der verlorene Tristan-Akkord oder Grunewaldsee wurde er zum Bestseller-Autor. Und viele Leserinnen und Leser werden sich freuen, dass es nun endlich wieder was Neues von Hans-Ulrich Treichel gibt. Das Karussell heißt Die jüngste Tat, ist wunderschön geworden, sag ich als Fan. Und wir werden gleich hören, was uns Hans-Ulrich Treichel darüber erzählt. Hier in der Lesart. Ich hoffe, Sie hatten schöne Pfingsttage. Fein, dass Sie wieder zuhören. Als Lyriker hat er begonnen. Mit seinem Roman wurde er bekannt, dafür mehrfach preisgekrönt und viel gerühmt. Für mich ist er eine der feinsten Federn der deutschen Gegenwartsliteratur, Hans-Ulrich Treichel. Seine Geschichten erzählen von meist männlichen Helden, die gänzlich untoxisch, sondern eher still, zurückhaltend, oft schwer melancholisch, gehemmt durchs Leben streifen. Und jetzt begegnen wir wieder so einem diesmal würdig ergrauten Herrn im neuen Roman Das Karussell. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Hans-Ulrich Treichel.
Ja, guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Beginnen wir mit dem titelgebenden Motiv, Herr Treichel, Das Karussell. Was ist das für eins und wo steht es?
Das Karussell steht im Depot eines italienischen Strandbades, am Stadtrand von Salerno in Süditalien und wartet darauf, aufgebaut zu werden.
Und damit befasst wird ein älterer Herr um die 70 oder mit 70, Bernhard heißt er, schon mehrere Jahre im Ruhestand, der reist dorthin. Wer ist denn dieser Bernhard?
Ja, Bernhard ist ein Mensch aus Wilmersdorf und Fachhochschulprofessor gewesen. Und er ist mit jungen Jahren, noch bevor seine Berufstätigkeit in Deutschland begann, mehr oder weniger aus der Not des arbeitslosen Akademikers heraus nach Salerno gegangen, um dort als Lektor, also als Lehrer für deutsche Sprache an der Universität Salerno zu unterrichten. Und dann hat er dort eine gewisse Bindung aufgebaut zu dem Ort.
Das trifft sich rein äußerlich ziemlich genau mit Ihrer akademischen Vita, Herr Treichel. Sie waren Anfang der 1980er ebenfalls dort wie der Bernhard in Salerno. Und wer Ihre Romane gut kennt, der wird sich erinnern, dass diese Erfahrung öfter in die Texte eingeflossen ist. Was war das für eine Zeit für Sie oder für ein Erlebnis, das anscheinend doch sehr nachgewirkt hat bei Ihnen?
Ja, es war natürlich eine etwas dramatische Zeit, weil die ganze Berufsorientierung noch geleistet werden musste. Ich bin nach Salerno gegangen, weil ich mein Staatsexamen gemacht habe für Deutsch und Sozialkunde hier an der FU und aufs Referendariat wartete. Damals musste man lange Zeit warten. Es gab keine Stellen. Man hat zwar einen Anspruch darauf, aber und diese Wartezeit habe ich überbrückt, indem ich zufällig eine Ausschreibung gesehen hatte auf den Fluren der Rostlaube in der Uni und Lektor in Salerno gesucht. Und da habe ich mich beworben und habe direkt die Stelle bekommen. Und da war ich erstmal froh, ein Einkommen zu haben und natürlich auch ein bisschen nervös, wo ist überhaupt Salerno? Mir war nicht klar,
dass es so weit weg ist.
Wie weit es weg ist, was das für eine Stadt ist. Ich kannte eigentlich, ich hatte den Ortsnamen vielleicht schon mal gehört, aber ich wusste nichts über Salerno.
Ich meine, man lernt Salerno jedenfalls wirklich sehr gut kennen, spaziert mit ihrem Bernhard durch die Stadt. Es gibt sehr präzise Beschreibungen von Straßen, Bezirken, Gebäude. Man hat den Eindruck, sie hätten sich die ganze Topografie von Salerno oder des Viertels, wo dieser Bernhard wohnt, zu eigen gemacht und akribisch recherchiert. Hatten Sie das noch im Kopf oder waren Sie ebenfalls nochmal da, sind hingereist nach 40 Jahren wie Ihr Bernhard, der eben auch nochmal wiederkommt?
Ja. Ja, ich hätte den Roman so nicht schreiben wollen und können und musste ich ja auch nicht, ohne nicht nochmal auch nur nach Salerno zu fahren, die alten Wege zu gehen, zu schauen, was hat sich eigentlich verändert, was machen die alten Schauplätze. Ich habe ja in einer Art Stadtrandsiedlung gewohnt, in einer Betonsiedlung. Also man darf sich das nicht unbedingt idyllisch vorstellen, aber es gibt auch einen schönen Lungomare, eine Strandpromenade, das ist vielleicht der schönste Teil der Stadt. Und da bin ich nach 40 Jahren nochmal hingefahren. Ich hatte allerdings noch ein paar alte Beziehungen aufrechterhalten. Das ist auch parallel zu meiner Figur. Es war nicht alles weg. Ich hatte Kontakte noch und eine Kollegin, die in Rom lebt, mit der habe ich immer noch Kontakt. Das geht schon über 40 Jahre. Also ein bisschen Leben war auch noch da drin.
Bleiben wir mal nochmal beim jungen Bernhard. Beim Personal vermute ich mal, nehmen die Übereinstimmungen dann doch ab. Jedenfalls freundet sich Bernhard also in seiner ersten Zeit zunächst mit Alfredo an, einem seiner Studenten und zugleich Sohn des Strandbesitzers und Betreibers Luciano. Man lässt sich kennen, Bernhard wird vertraut mit all den Dingen, die man für das Betreiben eines Strandbads braucht. Auch das wird sehr ausführlich entwickelt. Wichtiger, einschneidender für Bernhard ist allerdings eine Frau. Arianna, angehende Ingenieurin, Vertraute von Alfredo und Luciano vor allem. Ja, aber Belladonna für Bernhard. Was entwickelt sich denn da, Herr Treichel?
Naja, erstmal eine Art Faszination. Sie tauchte auf, Cousine von Alfredo, und er hört ihre Stimme. Und wie das so ist, plötzlich hat er auch eine Vorstellung, bevor er sie überhaupt sieht. Und da entwickelt sich erstmal nur eine Faszination für eine italienische junge Frau. Und vielmehr eigentlich nicht. Aber das Kopftheater beginnt natürlich.
Ich gebe zu, das war jetzt hinterhältig gefragt, denn mit dieser Liebesgeschichte in Anführungszeichen sind wir ganz auf Hans-Ulrich Treichel-Terrain. Ich habe vorhin ja ihre Helden schon charakterisiert. Das sind keine Latin Lover, sondern eher immer schüchtern gehemmte Männer, die gern alles so zerdenken. Man möchte manchmal so förmlich in den Roman hineinrufen: Ach Mensch, jetzt siehst du denn nicht, dass sich die Schöne für dich interessiert. Jetzt gib dir doch mal einen Ruck. Das geht aber nicht mit Ihnen als Autor. Tun Ihre Helden Ihnen nicht manchmal selber leid?
Ja, die sind für mich ja auch eigentlich diskret und vorsichtig und, und wissen um das Lebensrisiko, um das Risiko zu scheitern, gekränkt zu werden. Aber sie gehen andererseits auch ihren Weg. Und was sie natürlich beständig machen, und das ist für einen Schriftsteller, der das dann abbildet, ganz gut: Sie nehmen sehr viel wahr, sie denken sehr viel nach, sie setzen sich mit ihren inneren Widersprüchen und Hemmungen auseinander. Und ich glaube, insofern sind sie wie du und ich letztlich.
Und sie sind nette Kerle.
Sie sind nette Kerle und haben ein Sensorium für sich selbst.
Es tut sich wenigstens ein bisschen was, ich will nicht zu viel verraten. 40 Jahre später allerdings, Bernhard noch einmal in Salerno, mit Alfredo hat er Kontakt gehalten und er trifft auch Arianna wieder. Und es ergibt sich, ja, wie soll man es nennen, eine Möglichkeit, ein Traum eines anderen Lebens dort am Strand. Was stellt sich Bernhard vor?
Ja, er kriegt mit, dass da dieses Projekt immer wieder aufwacht mit diesem im Depot lagernden Karussell. Der Vater von Alfredo träumte davon, der hat das irgendwann mal einem Karussellbesitzer abgekauft, das doch mal aufzubauen. Das da würde vielleicht auch eine gute Geschäftsidee sein. Die Kinder, der Strandbesucher freuen sich auch darauf, aber es wird nie wirklich realisiert. Und dann übergeht es an den Sohn, der sich auch wieder glaubt, verpflichtet zu fühlen, auch dem Vater das versprochen hat. Und so ist immer wieder diese Idee da, an dem Karussell zu arbeiten. Arianna, zum Glück, ist Ingenieurin, hat Ingenieurwissenschaften studiert, damals in Neapel. Und nach 40 Jahren ist dieses Projekt eigentlich immer noch nicht abgeschlossen. Und Bernhard reist hin, trifft alle wieder, die er noch kennt, Alfredo, Arianna. Und dann kommt die Idee auf, das doch nochmal zu versuchen, endlich. Und wo ein Karussell ist, da braucht man auch Personal, eine Aufsicht und anderes mehr. Und Bernhard stellt sich vor, da könnte ich doch vielleicht im Sommer hier 3 Monate
Karussell
im Ruhestand mithelfen. Am Karussell.
Diese Vision hat mir ganz das Herz erwärmt, aber wir dürfen jetzt wirklich nichts weiter enthüllen, sonst ist die Pointe weg. Kommen wir zum Literarischen. Es hat bei mir keine 10 Seiten gedauert, bis ich dachte, na schau mal einer an, in welchen Spuren der Hans-Ulrich Treichel da geht. Älterer Herr reist noch einmal nach Italien, Sonne, Meer, Strand, Schönheit, aber ich sag's gleich, nein, Bernhard ist kein Gustav Aschenbach, es gibt keinen Tattoo, keine Cholera, es wird nicht gestorben wie natürlich bei Thomas Mann, aber so ein bisschen blinzelt Ihr Roman doch hin zum Tod in Venedig, oder Herr Treichel?
Naja, es gibt sowas wie das Sehnsuchtsmotiv, die Faszination des Meeres, es gibt Todesboten, sehr diskret, die auftauchen. Also da könnte man ein bisschen damit spielen, aber ich muss gestehen, ich habe nicht allzu sehr daran gedacht und wollte auch keine Literatur schreiben. wo ich meine germanistischen Kenntnisse nochmal neu formuliere.
Aber so ein kleiner Schlenker. Hä?
Aber man kommt nicht drum herum, weil es sind ja auch existenzielle Erfahrungen, Grundgefühle. Und natürlich gibt es da auch andere Texte, auch bedeutende, die mit diesen Erfahrungen schon gearbeitet haben.
Ich habe es mal vornehm ein Pastiche genannt, also eine spielerisch ehrerbietende Anlehnung, ein großes Kunstwerk. Bei Thomas Mann gibt es ja in der Novelle sehr deutliche Todesboten, denen Gustav Aschenbach begegnet. Bei Ihnen ist das weitaus zarter, nicht so zeigefingermäßig. Da taucht aber etwa mehrfach ein Pedell auf, ein Universitätsangestellter. Ich muss sagen, als er zum dritten Mal kommt, dachte ich, ach Mensch, klasse, das ist er, oder? War das so ein kleiner Spaß für Sie, dieser Pedell?
Ja, beim dritten Mal war mir auch klar, dass da gibt es eine gewisse Wiedererkennbarkeit seiner Funktion. Beim zweiten Mal noch nicht. Da wäre es noch Zufall. Und er taucht ja nach 40 Jahren selbst nochmal auf.
Das ist ja die Pointe, ne? Ja.
Und lächelt auf seine etwas abgründige Weise.
Man kann, Herr Treichel, Ihren Roman vor allem am Anfang auch ein wenig als Boomer-Roman lesen. Bernhard ist ja einer dieser Generationen der 50er Jahre, schöner akademischer Beruf am Ende, der ihm einen komfortablen Ruhestand beschert, mit der Frage, was mache ich denn jetzt so? Endlich mal Zeit, aber für was eigentlich? Sie, Herr Treichel, sind ja habilitierter Germanist, waren Professor. Über 20 Jahre lang haben Sie das Literaturinstitut in Leipzig geleitet. Dann mit 66, wenn ich richtig gerechnet habe, der offizielle Ruhestand. Ja. Ging es Ihnen ähnlich wie dem Bernhard? Oder hat diese, ich habe jetzt so viel Zeit, endlich Phase auch dazu beigetragen, wieder diesen schönen Roman zu schreiben?
Ja, also einerseits ist das ja auch schön, jetzt frei von Verpflichtungen zu sein. Andererseits fällt ein ganzes soziales Netzwerk weg, der Kontakt zu den Studierenden, zu den Kollegen, zu der Institution. Das hat mir eigentlich alles Spaß gemacht. Und zugleich spürt man auch, dass die Lebenszeit knapper wird. Wenn man ehrlich ist, muss einem das auch ein bisschen Sorge machen. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich eigentlich? Man wundert sich ja, diese Jahre, man in Leipzig, 23 Jahre sind im Nu vergangen, wenn man zurückblickt. Die Zeit schnurrt ja zusammen. Und das werden die meisten Menschen kennen, diesen etwas beängstigenden, seltsamen Effekt. Und jetzt sollen die nächsten 10 Jahre auch so zusammenschnurren. Und davor kann man sich, glaube ich, mit Recht ein bisschen fürchten und muss sich überlegen, wie gestalte ich diese Zeit? Nicht, dass sie mir durch die Finger rinnt und ich bin dann plötzlich 80 oder 83.
Ich finde, man kann sich vorab ein wenig trösten mit Ihrem Buch. Dankeschön, Herr Treichel, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und das Karussell, der neue Roman von Hans-Ulrich Treichel, ist jetzt im Surkamp Verlag erschienen mit 202 Seiten für 25 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Christoph. Ich lebe in Wien und habe zuletzt gelesen Die Firma von John Grisham. Ist ein meines Erachtens sehr zu empfehlendes Buch. Geht um die Karriere eines jungen Anwalts, der die Universität soeben abgeschlossen hat und in eine sehr eigene Kanzlei, abseits von den typischen Großkanzleien in New York, kommt und dort seine Erfahrungen macht. Und mehr möchte ich eigentlich nicht mehr verraten für all jene, die es noch lesen wollen. Nicht nur Juristen, sondern ich finde, das Buch zeigt auch, wie ein von einem Anwalt geschriebenes Buch ein spannender Thriller sein kann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein neues politisches Sachbuch wollen wir Ihnen vorstellen mit einem mächtigen Thema weltweit, den Kolonialismus. Und die Spannweite wird schon im Titel deutlich, der uns eine Globalgeschichte annonciert für den Komplex Kolonialismus und Recht. Geschrieben hat es der Wiener Jurist Sebastian M. Spitra, der auch für die österreichische Regierung in kolonialen Museumsfragen gearbeitet hat. Und unser Kritiker im Studio ist der Kollege Hans von Trotha. Grüß dich, Hans.
Guten Morgen.
Die Diskussionen und Kontroversen um den Kolonialismus sind allgegenwärtig. Nun in diesem Buch die Verbindung von Kolonialismus und Recht. Spontan denkt man ja, Kolonialismus war immer Unrecht. Was ist hier der Gedanke?
Ja, das ist sicher auch so, aber da wo Unrecht ist, muss es ja erstmal Recht geben. Auch das Unrecht muss ja definiert sein. Damals wurde das außerdem nicht so gesehen. Die kolonialen Räume sind rechtlich definiert und geschaffen worden. Also das Recht steht eigentlich am Anfang der Kolonialisierung. Und wie das geschehen ist, ist eine Sache, die zu erzählen ist. Die andere Seite der Medaille ist, da wo dieses Recht hingebracht worden ist, hat ja vorher auch Recht geherrscht, indigenes Recht. Das wurde aber ignoriert. Das war die sogenannte Terra Nullius-Doktrin. Das ist die andere Seite der Medaille. Also das ist der naheliegende Ansatz. Aber Spitreier geht sehr viel weiter. Er sagt, die Geschichte des Rechts und die Geschichte des Kolonialismus zu verbinden, eröffnet neue Perspektiven, um die Entstehung der Weltordnung im Globalen wie im Lokalen zu verstehen. Also das ist ein richtig großer Ansatz, aber Spoiler, es gelingt ihm.
Wie baut er denn aber sein Buch überhaupt auf? Als Globalgeschichte ist ja schon ein Anspruch, ne?
Ja, aber wenn man über Kolonialismus spricht, ist man eigentlich automatisch global unterwegs. Und das tut er auch mit Schwerpunkten, aber generell. Und er nähert sich diesem Thema, also wo hat Recht für die Kolonialisierung und für die Umsetzung der Kolonialisierung, wo spielt es da eine Rolle, wo wird es dafür auch teilweise geschaffen, aus sehr verschiedenen Perspektiven an, also. Einige habe ich schon angedeutet, aber er argumentiert auch viel historisch. Also der Hauptbezugspunkt für die Geschichte des Kolonialismus ist für uns ja immer das 19. Jahrhundert. Das ist auch wichtig, weil sich Recht und Geschichte damals internationalisieren. Die Kongressdiplomatie Aufschwung erlebt. Wichtig, die Berliner Konferenz 1884. Das sind alles letztlich rechtliche Grundlagen, die da geschaffen worden sind. Aber auch vorher, er sagt, das war mir nicht so klar, dass die Geschichte des Kolonialismus auch sehr viel mit der Renaissance zu tun hat, weil sie sich sehr viel auf römisches Recht beruft. Auch der Begriff Kolonie kommt aus dem römischen Recht. Das fand ich sehr interessant. Und dann dazwischen, die Aufklärung war nicht untätig. Das ist nur, um ein Beispiel zu geben, auch wie er argumentiert. Er weist darauf hin, dass 1758 gleichzeitig zwei Bücher erscheinen. Das eine ist die 10. Auflage von Carl Linnés Systema Naturae. Das ist das erste, in der er diese Klasseneinteilung, für die er berühmt ist, auch auf den Menschen anwendet. Und das andere ist ein französisches Werk über internationales Recht. Und diese beiden Bücher zusammen wurden zur Rechtfertigung genommen, die Welt zu kolonisieren.
Jetzt hast du schon gespoilert, Hans, dass es ihm gelingt, diese Globalgeschichte zu entwerfen. Und unseren Blick zu weiten mit diesen neuen Perspektiven. Wie denn?
Es gelingt ihm tatsächlich dadurch, dass er durch eine sehr konzentrierte Untersuchung einzelner Aspekte in einer sehr klaren Sprache, also er argumentiert als Historiker, aber gleichzeitig auch als Jurist, deutlich macht, wie die Dinge konkret passiert sind. Also die Dekolonialisierungs- und Kolonialisierungsdebatte ist ja in Deutschland noch nicht so alt oder im deutschsprachigen Raum und deswegen teilweise auch noch so ein bisschen nebulös. Diese Verbindung von Geschichtsschreibung und Recht bringt sehr, sehr konkrete Einsichten, Ansichten und Vorgänge und das weitet tatsächlich den Horizont. Das klärt einfach sehr, sehr viel.
Sebastian Spitreier ist Jurist. Bei diesem Rechtkonnex könnte man sich vielleicht ein bisschen fürchten vor zu viel juristischem Fachwissen. Wie schreibt der Mann sein Buch?
Er ist ausgebildeter Jurist, ist aber Verfassungs- und Rechtshistoriker und hat sein historisches Handwerk gelernt, eben auch den erzählerischen Part, wobei er eben von der juristischen Sprache übernommen hat, dass er sehr konzise, sehr genau, sehr konzentriert argumentiert. Also diese Globalgeschichte hat 160 Seiten. Das ist wirklich sehr konzentriert, das liest man nicht so weg. Aber es ist immer gut lesbar und man kann ihm immer gut folgen.
Hans, du bist für dieses Buch wirklich der passende Rezensent, weil du dich persönlich auch mit diesem Komplex intensiv beschäftigt hast. Im Deutschlandfunk lief jüngst ein zweiteiliges großes Feature von dir mit einer Recherche in Namibia auf den kolonialen Spuren deiner eigenen Familie. Hast du denn durch dieses Buch auch neue Einsichten gewonnen? War das eine gute Lektüre jetzt auch für dich?
Ich bin tatsächlich, also die Recherche für mich geht weiter und ich bin da tatsächlich dadurch auch drauf gestoßen und auf jeden Fall ja. Also diese globale Verbindung dieser beiden Themen hat es bisher nicht gegeben. Er hat da wirklich Neuland betreten und ich finde, dass das sehr viele sehr konkrete Räume, Rechtsräume, aber auch historische Räume öffnet, die uns helfen, Dinge zu verstehen, die wir auch aufgrund von Verdrängungsstrategien unserer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern bisher in so einem nebulösen Raum falsch betrachten.
Kolonialismus und Recht, eine Globalgeschichte. Das Buch von Sebastian M. Spitreier ist jetzt im Campus Verlag erschienen, hat 156 Seiten, kostet 28 Euro. Hans von Trother hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank, Hans. Dein Feature läuft übrigens sozusagen, ist gelaufen bei uns. Kann man aber immer noch online abrufen auf der Website des Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Edgar Rey. Ich schreibe Bücher und nicht nur unter Edgar Rey, sondern auch unter anderen Namen. Die werde ich jetzt aber nicht alle aufzählen. Bei der Wahl des Buchs meines Lebens habe ich mich sehr schwer getan. Deshalb kann ich es auch nicht angeben, sondern ich habe dann überlegt, was könnte der Autor oder die Autorin meines Lebens gewesen sein. Und dachte bis eben noch, sei Raymond Chandler, aber jetzt bin ich gerade umgeschwenkt zu Boris Vian. Ich erinnere mich, dass ich als 17-, 18-, 19-Jähriger gab es eine Boris Vian-Reihe, damals bei 2001 verlegt, mit ganz irren Covern. Und ich habe die gelesen und habe zum ersten Mal gedacht, das ist Rock'n'Roll. So kann Literatur auch sein. Das ist ja gar nicht das, was ich immer dachte, was es ist. Es hat mich sehr daran erinnert, wie ich zum allerersten Mal das Gitarrensolo von Keith Richards in Sympathy for the Devil gehört habe und dachte so, oh, das kann das auch sein. Und ich bin mit klassischer Musik groß geworden, mein Vater Organist ist und Dirigent. Bis ich 15 war, gedacht, es gibt gar keine Musik jenseits des 17. Jahrhunderts. Und dann sowas. Und das war Boris Vian für mich und das war ein Hammer. Und das hat mich nachhaltig beeinflusst und geprägt und gedacht, man muss einfach mehr wagen.
Das Werk von Boris Vian, Bücher seines Lebens des Schriftstellers Edgar Rey, der neulich bei uns zu Gast war, mit einer spektakulären Enthüllung übrigens, dass nämlich er hinter der bislang anonymen Erfolgsautorin Kim Coplin steckt. War ein tolles Gespräch, das Sie sich anhören sollten, wenn Sie es verpasst haben, auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und nun machen wir noch einen literarischen Gang durchs Museum. Dort hat unsere Autorin Corinne Olowski die Lyrikerin Anna Julian Mendlik getroffen. Zwecks skulptureller Anschauung von lesbisch-erotischen Bezügen, wie sie jetzt im neuen Gedichtband von Anna Julian Mendlik aufgefächert werden. Dante im Darkroom heißt das Buch schmissig. Und im Berliner Bode-Museum wurde dieser dunkle Raum ästhetisch-lyrisch schön heller gemacht.
Wer durch die Gänge des Bode-Museums auf der Berliner Museumsinsel streift, sieht vor allem eins: nackte Körper. In einem der weltweit bedeutendsten Skulpturbestände vereint das Museum unter anderem antike Figuren und italienische Frührenaissance, die in dem Projekt Der zweite Blick unter Perspektiven von LGBTIQ neu betrachtet werden können. Anna Julian Mendlik bleibt vor Diana mit dem Nymphen von Giuseppe Mazza stehen.
Man sieht hier in Marmor gehauen, quasi Diana, die da mit verschiedenen Nymphen sitzt, die da sich teilweise unter ihren Tüchern verstecken oder miteinander spielen und tanzen.
Nymphen und weitere Figuren aus antiken Mythen sowie Personal aus Dantes göttlicher Komödie begegnet man auch in Mendliks neuem Gedichtband.
Beispielsweise in dem Gedicht Proserpina.
Schreibst A fall'amore comincia tu an deine geliebten Nymphen Arethusa und Kyane, die dich so sehr vermissten, dass ihre Blues die Flüsse färbten, bis heute.
Das sind ja schon auch sehr interessante Figuren. Man fragt sich, was spielen die da für Spiele, was machen die da eigentlich den ganzen Tag miteinander? Und da blüht dann auch durchaus die Fantasie.
Nymphen sind Naturgeister, nackte Frauen, oft in erotischer Zuneigung zueinander dargestellt. Inspiration für Anna Julian Mendlik. Als studierte Medizinerin kennt sich die Lyrikerin mit dem Körper von innen wie außen bestens aus. Körper spielen auch eine große Rolle in ihrem neuen Band Dante im Darkroom. Es ist eine gedankliche Fortsetzung ihrer jahrelangen lyrischen Recherche, inwiefern sich Mythen für lesbische Kultur fruchtbar machen lassen. Dank eines Stipendiums nahe Rom hat sie sich mit Dantes Unterwelt beschäftigt. Antike wie christliche Körper, daraus setzt Mendlik in unsere Gegenwart. Theseus trifft auf Bezos, Marvel auf Mythos und Dante eben auf den Darkroom.
Also wenn man jetzt auch den Darkroom versteht als ein Ort, wo sexuelle Praktiken stattfinden einerseits, aber auch als fotografische Dunkelkammer, wo man vielleicht etwas dokumentiert und aber auch gleichzeitig den Darkroom im sehr übertragenen Sinn verstanden als Ort einer gegenwärtigen Hölle vielleicht auch.
Eurydike, wer stieg für dich hinab in die Unterwelt? In die verrauchten Zimmer, die verwichsten Ecken, wo deine Memoiren unterm Sofa versteckt waren.
Arachne sendet antike MeToo-Berichte. Lederschlingen laufen über Evas geripptes Shirt. Pluto, Gott der Totenwelt, verwandelt sich in einen Incel und Sisyphus in einen leidensbereiten SM-Sklave. Mendliks Gedichte stecken voller Assoziationsketten und spielen mit der Sprache, mit Klang und sprengen das traditionelle Verständnis der Antike, ihrer Mythen und Körperbilder. An manchen Stellen werden Mendliks Texte sogar explizit pornografisch. Es geht um sexuelle Praktiken wie Fisting, Bondage oder Dirty Talk.
Mit Pinzette an die Klit, Engel, Skirt. Pins, die Warzen, Prince, sie am Korsett, Weit übers Knie teilt sich das Meer, vorm kleinen Exitus ein Kleben, Beben, schleimig aufeinander reimen mit Kürette und Pipette, hands down, twist and shout.
Wenn man vielleicht auch in Formen der sexuellen Praktiken geht, wie zum Beispiel BDSM, wo ich es wahnsinnig interessant fand, wie viel christliche Symbolik eigentlich auch in diesem Spiel vorhanden ist oder sozusagen in der Rede von jemanden anbeten oder beten generell.
Anna Julian Mendlichs Gedichtband besteht aus 6 Zyklen, in denen musikalische Anspielungen aufblitzen. Dabei sind die Texte nicht immer leicht zugänglich. Sie setzen ein Grundwissen zu klassischen Mythen und queeren Traditionslinien voraus. Doch wer sich darauf einlässt, wird belohnt mit einer Lyrik, die Kraft aus Körperlichkeit, Begehren und Erotik zieht, die widerständig auftritt, selbstbewusst und manchmal zart.
Was ich schon auch interessant finde, vielleicht auch als Beobachtung zu heutiger Gegenwartsliteratur, ist, dass irgendwie ein größeres Interesse gibt jetzt inzwischen wieder für diese antiken Mythen. Und auffällig jetzt in heutiger Zeit, würde ich schon auch sagen, ist, dass diese antiken Rezeption halt schon stark aus einer queer-feministischen Perspektive geschieht.
Die Texte aus Dante im Darkroom haben nicht ausschließlich queeren Bezug. Das macht Mendlichs Gedichte ästhetisch auf wie anregend. Sie zeigen aber, wie auch im Bode-Museum zu erleben, dass lesbische Liebe und Begehren in der Kunst schon immer präsent waren. Mendlich führt diese Tradition nun weiter in die Gegenwart und das mit ihrer ganz eigenen Sprache.
Hohe Priesterin im Darkroom sprichst, es werde Neonlicht.
Die Lyrikerin Anna Julian Mendlich. Ihr neuer Gedichtband Dante im Darkroom ist jetzt im Verlagshaus Berlin erschienen.